Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich euch alle zu mir ziehen, sagt der auferstandene Herr. Die Botschaft des Himmelfahrtsfestes fasst der Apostel in seinem Brief an die Kolosser im 3. Kapitel gleich zu Anfang in 4 Versen so zusammen. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Amen. Abschied auf dem Ölberg. 11 gestandenen Männern ist es zum Heulen. Abschied nehmen ist immer zum Heulen. Und ich sehe sie dort oben und stehen ohne ihren Herrn. Wenn sie zurücksehen, erblicken sie die Staatsmacht eines Pilatus, der Unschuldige an die Henker ausliefert und Barnabas freilaufen lässt. Macht und Ungerechtigkeit scheint bis heute eine unauflösliche Ehe eingegangen zu sein. Wenn sie hinuntersehen, erblicken sie die Ohnmacht ihrer Hände, mit denen sie überhaupt nichts ausrichten können. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Und wenn sie nach vorne sehen, erblicken sie die Großmacht des Kaisers, der zur Jagd gegen die Christen aufruft. Christen vor die Löwen. Leiden müssen ist die Normalsituation der Christen. Alles andere ist Ausnahme von der Regel, auch in unseren Breitengraden gegenwärtig. Ausnahme von der Regel. Und da geschieht es. Dass sie in diesem Augenblick nicht zurücksehen, nicht hinuntersehen, nicht nach vorne sehen. Suchet, was droben ist. Richtet euch nach Jesus auf. Seid gespannt auf ihn, wie eine Sehne, auf der der Pfeil liegt. Und dann schauen sie hinauf. Und dann erkennen sie den, der schon damals dieser Staatsmacht die Stirn geboten und dem Statthalter auf den Kopf zugesagt hat, du hättest doch keine Macht über mich, wenn ich sie dir nicht gegeben hätte. Sie erkennen den, der schon damals mitten im tobenden Meer im Schiff gestanden und den Naturmächten sein Schweig und Verstumme zugerufen. Sie erkennen den, der schon damals in Jerusalem der Versuchungsmacht widerstanden und dem Teufel den Laufpass gegeben hat. Jesus präsentiert sich in diesem Augenblick als der Machthaber unumschränkter Machtfülle. Es gibt keine Gegenmacht, die ihm gefährlich werden könnte. Die Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Über allen Mächten erkennen sie die Allmacht des Herrn. Darum geht es in diesem Tag. Über allen Mächten erkennen sie die Allmacht des Herrn. Liebe Freunde, ich frage Sie, warum schauen Sie immer wieder so ängstlich zurück und fürchten sich vor dem Ränkespiel der Großen, die an Kriegen zündeln? Warum schauen Sie immer wieder hinunter und leiden an der Ohnmacht Ihrer Hände, die so gar nichts schaffen und bewirken und vollbringen können, obwohl Sie es immer wieder versuchen? Warum schauen Sie immer wieder nach vorne und bangen vor Krisen und Kriegen in Ihrem Leben? Warum eigentlich? Sehet, was droben ist. Richtet euch nach Jesus auf. Seid gespannt auf ihn, so wie eine Seide, wie eine Sehne, auf der der Pfeil liegt. Der Apostel will, dass sie über die Mächte dieser Welt hinaufsehen und den erkennen, der an diesem Tag in alle Macht eingesetzt wird. Himmelfahrtsfest, und das sei zum wiederholten Male unterstrichen. Himmelfahrtsfest ist doch kein Abschiedsfest für einen pensionsreifen Herrn, der mit Tränen im Knopfloch, mit Ehrungen überhäuft und mit Orden übersät, unter den Klängen des großen Zapfenstreiches sich auf ein himmlisches Moorepont zurückzieht. Himmelfahrtsfest ist Regierungsantritt des aktiven Christus, der mit höchster Erlaubnis die Schalthebel in seine Hand bekommt. Christus IR heißt es heute, aber doch nicht Christus im Ruhestand, sondern Christus in Reichweite. Er reicht in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Es ist doch einfach nicht wahr, dass mit ein paar Atomsprengköpfen auf Raketen und mit ein paar Öllachen unter der Erdrinde die Macht auf dieser Erde schon verteilt wäre. Jesus hat die größere Macht. Es ist doch einfach nicht wahr, dass etwa gegen die Krankheit kein Kraut gewachsen sei. Jesus hat die stärkere Macht. Es ist doch einfach nicht wahr, dass der Tod die Großmacht schlechthin sei. Jesus hat die Übermacht. Deshalb ist dieser Abschied nicht zum Heulen, sondern er ist zum Loben. Regierungsantritt bedeutet immer Freude und Machtübernahme bedeutet immer Jubel. So war es doch schon im alten Rom. Die Ränge der Arenen flossen über, wenn die neuen Herrscher ihre Spiele gaben. So war es im alten Frankfurt. Aus den Rohren des Römerbrunnens floss der klare Wein, wenn der neue Herrscher den Thron bestieg. So war es in Bonn. Sektflaschen werden aufgemacht und Gläser gefüllt, wenn die neuen Herren kommen. So war es doch in Stuttgart. Eine ganze Stadt flippt aus, wenn die Meister durch die Straßen ziehen. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu nicht anders. Dieser Tag ist ein Tag der Freude und des Jubels, weil Jesus in alle Macht heute investiert wird. Sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, da der Himmel jubiliert, weil mein König triumphiert. Suchet, was droben ist, richtet euch nach ihm aus, seid gespannt wie eine Sehne, auf der Pfeil liegt. Der Fluchtpunkt also ist dieser Jesus. Gleich viermal in vier Versen wird er mit seinem Würdenamen Christus bezeichnet, der Gesalbte, der, den Gott herausgerufen hat. Also, das Kind in der Krippe, der Sohn in der Zimmermannsfamilie, der Lehrer in der Schule, der Prediger auf dem Berg, der Heiland in den Elendsvierteln, der Verurteilte in Jerusalem, der Gekreuzigte auf Golgatha und der Herausgerufene aus dem Grabe. Der, der ist der Christus, der ist der Gesalbte, der ist der, den Gott heute in alle Macht einsetzt und auf den alles ankommt. Ihn suchet, nach ihm richtet euch aus. Wenn ich das wirklich zu fassen wüsste, sagt Luther in seiner Himmelsfahrtspredigt, wenn ich das wirklich zu fassen wüsste, dann würde ich sterben vor Freude. Und wenn Sie das wirklich zu fassen wüssten, dann gingen Sie anders nach Hause, als wie Sie hergekommen. Wenn wir das miteinander zu fassen wüssten, eine Mitte, eine Machtzentrale alles Geschehens. Aber das ist doch geradezu unfassbar. Im Einheitsdenken des Mittelalters, vor 500 Jahren, mag das noch möglich gewesen sein, damals etwa zu Zeiten des Klosters Königsbronn. Gehen Sie mit mir in Gedanken in meine frühere Gemeinde. Dieses Zisterzienserkloster war der unbestreitbare Mittelpunkt des oberen Prenztals. Und ich stelle mir so vor, am Himmelfahrtstag, schöner als heute, strahlend, da spazierte ein beleibter Mönch hinunter in den nahegelegenen See, um sich dort einen dicken Karpfen für das Festessen herauszufischen. Wenn der seinen Blick über das dunkle Wasser erhob, dann sah er über den grünenden und blühenden Auen dieses wunderschönen Tales nur einen einzigen Turm. Und das war der Klosterturm. Das Fischrecht gehörte dem Kloster, das Jagdrecht vergab das Kloster, das Bier braute das Kloster, die Gesetze erließ das Kloster. Alles ging von der Machtzentrale des Klosters aus. Und wenn es damals schon diesen Vers gegeben hätte und es schon damals in seinem Brevier gestanden, dann hätte dieser Mönch dieses Lied, diesen Vers vor sich hingeträllert, im Blick auf den Abt von Königsbronn. Alles ist ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Und heute? Wenn wir einen Himmelfahrtsausflug dorthin machen, wenn wir dieses Tal hinunterspazieren, dann sehen wir auch wohl einen Turm. Das ist der Klosterturm. Aber daneben doch die Betriebsschornsteine der schwäbischen Hüttenwerke, die umweltfeindlich qualmen. Nicht ein einziges Fischlein können wir herausziehen, weil das Fischrecht einem anderen übergeben ist. Und ganz hinten, da stehen die Baustellenkrans, da stehen die Hochhäuser, da sind die Industrieviertel, jene Arbeitsplätze, die ihre eigenen Gesetze haben. Unsere Welt ist doch in viele Teilgebiete explodiert. Hinter Kirchenmauern, heute hier in der Stiftskirche, da mag es allenfalls noch möglich sein, unter einer Predigt an eine Macht, an eine Zentrale, an eine Achse zu glauben. Aber morgen, wenn Sie wieder ins Geschäft gehen, als Kaufmann bin ich doch eingespannt in die freie Machtwirtschaft, die mich zum Handeln und Organisieren und Denken zwingt. Als Geschäftsmann, dort zwingt mir doch die Konkurrenz das Gesetz des Handelns auf. Und als Politiker muss ich nach der kalten Staatsräson handeln. Und dann kann auch das Altwerden und das Krankwerden und das Sterben zum Machtbereich über mich werden, das immer mein Denken beeinflusst. Unsere Not ist doch die, dass unser Leben nicht mehr nur um eine Achse zu schwingen hat, sondern um viele Achsen schwingt. Unsere Not ist doch die, dass wir nach vielen Mittelpunkten schauen und nicht mehr in einem Punkt ruhen. Unsere Not ist die, dass wir so unruhig geworden sind und deshalb so verängstigt. Liebe Freunde, diese Not ist nicht erst in unserem Zeitalter der Diskontinuität, wie es einmal Max Picard gesagt hat, nicht erst heute geboren. Diese Not ist so alt wie dieser Brief, aus dem wir gelesen haben. Dort in Kolosse ist dieses Problem aufgebrochen. Durch einen Mann, durch einen Evangelisten namens Epaphras, ist dort eine lebendige Gemeinde entstanden, die sich nur um den getöteten und auferweckten Christus gedreht hat. Und dann traten andere Leute auf. Immer treten andere Leute auf, wenn man zu Jesus tritt. Immer dann bekommt man Schwierigkeiten, wenn man sich zu Jesus hält. Und die machten mit gewaltigem Wortschwall deutlich, dass es schon Christus gebe, dass es diesen Fluchtpunkt geben muss, aber dass es daneben andere Wirklichkeiten gebe, die auch Mächte hätten und Gewalt über unser Leben besäßen. Christus ja, aber Christus und die Philosophie, Christus und die Astrologie, Christus und das Schicksal, Christus und das Geschäft, Christus und der Betrieb, Christus und die Krankheit, Christus und der Tod, Christus und. Allen will man folgen und folgt keinem mehr. Allen will man dienen und dient keinen mehr. Gehetzt, gejagt, getrieben, geängstigt wurde das Leben zu einer einzigen Anfechtung in Kolosse. Auf diesem Hintergrund müssen Sie den Apostel verstehen. Wenn er mit diesem viermaligen Solus Christus, Christus allein kommt, er ruft es hinein in ihr Leben. Christus allein, er hat die ganze Fülle, er ist die ganze Fülle, er ist vor allem, er ist hinter allem. Hinter Jesus Christus gibt es kein Komma und kein Punkt, sondern nur ein Ausrufezeichen. Kreuz und Auferstehung sind Beweise seiner unumschränkten Machtfülle. Fürstentümer und Gewalten haben in ihm den Meister gefunden. Er ist die Mitte, er ist die Achse, Er ist das Zentrum alles Weltgeschehens und er will auch die Mitte ihres Lebens sein. Schauen Sie nicht auf die Mächte, die Ihnen so Angst machen. Blicken Sie nicht auf jene anderen Dinge, um die sich drehen wollen und oft drehen müssen. Schauen Sie an diesem Morgen auf diesen Herrn. Suchet, was droben ist. Richtet euch nach Jesus auf. Seid gespannt auf ihn, wie eine Sehne, auf der der Pfeil liegt. Aber, liebe Freunde, klingt das nicht arg gesetzlich? Kommen nicht zu den 1000 Anforderungen, die uns täglich ums Ohr geschlagen werden, neue hinzu? Es heißt doch schon genug, wach auf, steh auf, fang an, hör auf, lass bleiben und jetzt noch suchet, richtet, trachtet. Klingt das nicht verdächtig nach Goethes Meinung, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen? Hören Sie deshalb dieses Letzte. Was dieser Herr gebietet, ist immer schon gegeben. Was dieser Herr von Ihnen verlangt, ist Ihnen immer schon geschenkt. Seine imperative Befehle sind in den Indikativen verankert. Und so gleichen wir doch keinem Fährmann, der sein Boot über das Wasser zu treiben hätte, sondern wir gleichen doch dem Fahrgast, der im Boot über das Wasser gesetzt wird. Wer schon einmal in der schönen Stadt Basel war, der kennt nicht nur das Rathaus und die Stadtmauern, sondern auch den Rhein. Dieser dort reißende Fluss führt mitten durch die Stadt. An einer Stelle, gleich unterhalb des ehrwürdigen Münsters, überspannt ein Seil diesen Fluss. An beiden Seiten ist es an dicken Pfählen festgezurrt. Und an diesem Seil hängt eine alte Personenfähre. Ohne Motor und Ruderschläge gleitet sie sicher über das Wasser. Selbst wenn einmal Wellen über Bord gehen oder ein Sturm dieses Segeldach aufbläht, kommt es doch sicher ans Ziel, einfach deshalb, weil es sich an diesem Seil hält oder von diesem Seil gehalten wird. Wer dies unser Leben kennt, der kennt nicht nur Höhen und Tiefen, sondern auch den Fluss, der mitten durch unser Leben geht. Panterei, es fließt alles, sagten die Griechen, und wir sind mitgerissen, oft einem unbekannten und dunklen Ende entgegen. Aber nun ist über diesen Strom der Zeit, gleich außerhalb der heiligen Stadt, ein Seil gespannt. Dieses Seil der Liebe, wie es einmal Hosea nennt, ist auf der einen Seite am Stamm von Golgatha festgezurrt. Gott hat diesen Stamm ganz tief in die Erde getrieben, damit er nicht nachgeben kann. Und auf der anderen Seite ist dieses Seil an die Hütte Gottes geknüpft, von der Johannes sagt, dort wird es kein Leid und keine Tränen, kein Schmerz und keinen Tod mehr geben. Und wenn wir uns nun an diesem Halteseil festhaken und betende Hände sind immer haltende Hände, dann sind wir einerseits mit Christus gestorben und tragen seine Vergänglichkeit und tragen seine Verweslichkeit mit an uns herum. Aber andererseits sind wir mit Jesus auferweckt und freuen uns auf die Zukunft, auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, auf das Ziel. Dank dieser Verankerung gleiten wir sicher über das Wasser. Und wenn jetzt Wellen über Bord schlagen und wenn Stürme in ihr Leben kommen und alles aufblähen wollen, dann müssen sie sich nicht mehr fürchten. Einfach deshalb, weil sie sich dort halten und von ihm gehalten werden. Wissen Sie, so kann man jetzt nach Hause gehen. So kann man jetzt wieder in all die Probleme eintauchen, die man zu Hause zurückgelassen hat und die einen so ängstigen. So kann man selbst morgen ins Krankenhaus. So kann man selbst auf die Intensivstation geschoben werden. Einfach deshalb, weil wir wissen, nichts, aber auch gar nichts, kann uns aus dieser Hand reißen, die uns führt durch die Zeit zur Ewigkeit. Deshalb, liebe Freunde, suchet, was droben ist. Richtet euch nach Jesus auf. aus. Seid gespannt auf ihn, wie eine Sehne, auf der der Pfeil liegt. Amen.